Paar ganz kurze Bemerkungen. Wir haben es gerade schon kurz angerissen. Ich hatte gedacht, ich hätte nur 60 Minuten, aber es sind jetzt doch 90, umso mehr Raum für Folien bleiben. Fragen werden keine gestellt, deswegen gibt es keine Antworten. Nein, Scherz beiseite, das Ganze soll eben keine Folienschlacht werden. Deswegen habe ich hier eine Konsole. Da werde ich vielleicht gleich noch ein paar Sachen zeigen. Aber der Fokus, wie ihr vielleicht auch schon im Web gelesen habt, liegt tatsächlich unter Diskussion. Deswegen habe ich jetzt auch nur 60 Folien mitgebracht. Das heißt, ihr habt so pro Folie eine anderthalb Minuten. Nein. Der Fokus ist tatsächlich auf Diskussion, auf Erfahrungsaustausch. Mehr so eine Art Workshop, als ich hier vorne irgendwie Folien erkläre. Das ist so die Intention dahinter. Deswegen also auch Schließung von Wissenslücken, Wiedererlangung von mentaler Stabilität bezüglich Wi-Fi unter Linux. Diejenigen, die schon mal mit Broadcom-Chips gearbeitet werden, wissen, glaube ich, wovon ich rede. Da hinten sehe ich schon genau Zustimmung. Ich werde da gleich noch im Vortrag ein bisschen genauer drauf eingehen, was es da so für Tücken gibt und wie man diese umschiffen kann. Und natürlich auch Erste Hilfe bei Problemen. Deswegen auch eher so eine Art Klinik-Charakter des Ganzen. Wichtig hierbei ist, ich bin, obwohl ich Arch Package Maintainer bin, ich allwissend. Das sei vorausgeschickt. Das heißt, wenn Publikumsantworten da sind, gerne. Wie gesagt, deswegen auch dieser Diskussionscharakter. Kurzer Überblick. Ich werde kurz die Architektur sowohl im Userland, aber auch im Kernel vorstellen. Die Fallstudie bezieht sich tatsächlich auf den Broadcom-Chipsatz. Ich werde ein paar Werkzeuge erläutern und wie gesagt, der größere Teil von der ganzen Geschichte geht eher in Richtung Troubleshooting und wie man diese Probleme löst. So, bevor es jetzt ans Eingemachte geht, einfach mal, wie sieht es mit dem Hintergrundwissen aus? Weiß jeder den Unterschied zwischen einem Soft-Mac und einem Full-Mac-Treiber beispielsweise? Nicht. NL80211. Schon mal von gehört. Gut. Ich habe eine Woche nur. Sehr gut, klasse. Bitte? Okay, aber wir haben schon mal einen. Okay. WLAN. Sehr klasse. Super. Okay. Genau. WLAN-Router. Fangen wir von vorne an. Auch gut. Alles klar. Okay, also das heißt, wir wissen ungefähr, worum es geht. Den Rest kriegen wir dann im Verputz. Vielleicht noch ein paar, bevor es jetzt irgendwie ans Eingemachte geht, vielleicht noch ein paar Fakten über mich selbst. Ich habe vor langen Jahren mal im Bereich reflektive Betriebssysteme promoviert, das ist aber wirklich schon sehr lange her, nämlich mehr als 20 Jahre. Wir haben damals angefangen, die ersten Kernversionen so zu benutzen, um unseren experimentellen Microkernel, den wir damals gebaut haben, zu entwickeln und zu testen. Deswegen, seitdem benutze ich Linux. Also wir haben angefangen mit der Kernversion 091 und ich bin mit 095 eingestiegen. Das heißt, ich benutze Linux so gute 20 Jahre. Grobe Hausnummer. Ich koche Kaffee und unterstütze ein bisschen die Frankfurter Linux User Group. Deswegen auch dieses T-Shirt hier. Bin natürlich auch, also ich kenne viele von, oder einige von euch, weil wir sie immer mal wieder, wie beispielsweise Marco, bei wichtigen Sachen über den Weg laufen, Fralog oder auch nicht. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, ich bin Arch Package Maintainer und mehr als 3/4 meiner Kerne zu Hause laufen auf so Handyprozessoren. Deswegen also auch Alarm ist meine Lieblingsdistribution, wenn es um diese ARM-Kerne geht. Okay. Wenn es Fragen gibt, bitte nicht bis zum Ende warten, zwischendurch Hand heben. Redebeiträge sind jederzeit willkommen. Wir sollten eigentlich Zeit genug haben. Ich habe so knapp 20 Folien. Und wie gesagt, der Fokus ist durchaus auf Wissensmitnahme und Diskussion. So, ich habe eben schon so ein paar Sachen in den Raum geworfen. Wie ist das Ganze denn unter Linux aufgebaut? Fangen wir mal unten an. Wir haben sogenannte Full Mac und Soft Mac Treiber. Was ist der Unterschied? Wem sagt das ISO-Protokoll-Stack? Gebilde nichts. Also Schichten 1 bis 7 sind die wenigsten. Ganz kurz, Netzwerke sind in 7 Schichten aufgebaut laut ISO. Es geht los mit Drähten, Schicht 1 oder 0, ich vertue mich da immer, und hört auf bei 7. Oder in dem Fall dann irgendwie 8, ne? Genau. Nee, ist tatsächlich bei 7. Dazwischen spielt sich dann ab, wie die elektrischen Signale fließen, wie Daten dargestellt werden und wie sie auch verarbeitet werden. MAC steht für Medium Access Control, bezieht sich auf ein Layer-2-Protokoll, nämlich wie Bits durch die Gegend fliegen im WLAN-Umfeld. aufbauend darauf, wie Wellen moduliert werden, wie Datensignale moduliert werden, ist dieses Layer 2 dafür zuständig, dass aus, ich sag mal, Funkwellen Bits und Bytes gemacht werden. Das ist so vereinfacht die Aufgabe von einem Medium-Access-Control-Protokoll. Es gibt ja zwei, und das Ganze ist natürlich als Protokoll meistens in einer sogenannten State Machine implementiert, das heißt einem eigentlichen Automaten, der aufgrund von Input verschiedene Zustände annehmen kann. Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal in Informatikvorlesungen gesessen und Marco nickt mit dem Kopf, also ist allgemein bekannt, also im Prinzip so eine Art Turing-Maschine, vereinfacht ausgerückt, die halt entsprechend das Protokoll implementiert. Es gibt da zwei Implementierungen, nämlich einmal in dem Chip selbst, das ist dann meistens als Firmware-Blob auf dem Chip selbst implementiert. Das ist dann ein sogenannter Full-Mac-Treiber, wo die Schicht im Kernel relativ klein ist, weil sie nicht allzu viel zu machen braucht. Ist oldschool, heutzutage werden mehr so Soft-Mac-Treiber benutzt, die relativ viel Logik von dieser State-Machine in dem Device-Driver selbst haben. Das heißt, die dann im Kontext des Kernels ablaufen, das heißt, der eigentliche Chip hat jetzt nicht mehr so viel Software-Intus, die im Prinzip das Layer-2-Protokoll implementiert. Darauf aufbauend gibt es eine höhere Protokollschicht, hier mal als CFG 80211 dargestellt. 80211 ist euch bereits wahrscheinlich häufig im Weg gelaufen. Das ist eine, Markus, hilf mir aus der Bedulde, das ist ein ISO-Protokoll, oder? Oder IETF? Eins von beiden, ne? Auf jeden Fall ist es eine Protokolldefinition, die für WLAN-Spezifikationen zuständig ist. Dies kürzt ist relativ wichtig. Ihr habt bestimmt schon mal auf Google gesehen, 80211 A, B, G, N, A, C, A, A, X und so weiter und so fort. Das sind jeweils Spezifikationen, die darüber Aussage geben, wie sich ein Endpoint, also so ein Gerät oder auch sowas hier, mit einem Router in Verbindung setzen kann. Ich werde jetzt nicht auf die ganzen Protokollspezifika eingehen, nur so viel sei gesagt, die Buchstaben stehen für Modulationsarten und Bänder und damit auch Geschwindigkeiten. B und G sind die älteren Standards, meistens nur 2,4 GHz und können so bis circa, wenn man alles täuscht, irgendwie 54 Megabit übertragen. A und N sind aufgrund anderer Modulationsarten schneller und können also auch schneller Daten von A nach B schieben. Darauf aufbauend haben wir hier diese User Space, die wurde mal durch die sogenannten Wireless Extensions realisiert, WEXT. Sieht man auch noch die Implementierung in den Kernel-Quellen. Also selbst wenn man heute mal in 4.9 reinguckt, man hat immer noch in DriverNet Wireless diese ursprüngliche WEXT-Implementierung, weil noch einige Teile des Userlands drauf basieren. Mehr und mehr, ich glaube seit Version 2.6 irgendwas, hat sich CFG durchgesetzt, was eine neuere Implementierung von höheren Protokollschichten ist. Und Richtung User Space wird das Ganze durch eine sogenannte Netlink API abgebildet, die das Kürzel NL8211 trägt. Das ist so die Architektur im Schnelldurchgang. Vielleicht noch ein paar Begrifflichkeiten. Access Point hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Im Prinzip das Teil, was ein WLAN aufspannt. Damit eng verknüpft eine SID, ein sogenannter Service Set Identifier oder auch SSID genannt, nämlich die Kennung, unter der das WLAN zu erreichen ist. Eine Station ist eine Frage. Die Abkürzung, bitte was? Die Frage? Das hatte ich tatsächlich dann, hätte ich vielleicht auch erklären sollen. Mac Layer Management Entity. Mac Sublayer Management Entity, sorry. Ist leider auf der Folie nicht drauf. Das ist die Entity, die im Prinzip das Mac-Protokoll implementiert. Genau. Also im Prinzip das Teil, was. Das ist ein direkten Akronym aus dem Standard selbst raus, was im Prinzip die State Machine, die ich eben kurz erläutert habe, implementiert hat. Mac Sublayer Management Entity, MLME. Eine Station, wie gesagt, ist ein ganz normale ist ein ganz normales Endgerät, was nicht routet. Das ist so der Unterschied zwischen einem Access Point und einer Station. Und vielleicht auch schon mal gehört, insbesondere dann, wenn es um Einrichtung von Netzwerken geht, mittels Router, WEP, WPA und WPA2. Das sind Security-Standards, die den Datenverkehr verschlüsseln. Hierbei sei angemerkt, WEP sollte man tunlichst nicht mehr verwenden, weil durchaus mit einer sogenannten Korak-Attack knackbar und zwar auch ohne relativ hohen Aufwand. Es hat sich also heutzutage WPA bzw. WPA2 standardisiert und durchgesetzt. Das sind eigentlich auch relativ sichere Verschlüsselungsmechanismen, weil um eine WPA2-Attacke erfolgreich zu fahren, muss man zum einen einen relativ guten Überblick darüber haben, wie man denn eine Rainbow-Attacke in ein paar Millisekunden durchführen kann. Andernfalls ist WPA2 nicht angreifbar. Und ich kenne keinen, der es bisher geschafft hat. WEP dagegen ist durchaus knackbar, das kann man auch überall nachlesen. Deswegen, wenn man heute Router einrichtet, als ganz heißer Tipp, WPA oder besser WPA2. Gibt es bis hier Fragen?
WEP ist meines Wissens sogar auch fast in Echtzeit knackbar.
WPA? WEP, ja klar, das ist diese Korak-Attacke. Da braucht man ganz einfach nur, ja, nur genügend Rechenlasten drauf loszulassen. Und leider, ich hatte im Vorfeld gefragt, ob es denn möglich ist, hier mal einen Router hinzustellen, war nicht möglich. Deswegen, sonst hätte ich es auch mal vorführen können. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Sehr, sehr unsicheres Protokoll und bereits kompromittiert worden. Deswegen auch nicht mehr bitte verwenden. Knackbar. So. Das Verschlüsselung läuft wie folgt ab. Das ist im Allgemeinen ein asymmetrisches Schlüsselverfahren, wo Schlüssel ausgetauscht werden am Anfang von der Protokollinitialisierung. Wenn du die Schlüssel hast, hängst du dich auf das Trägermedium, liest die Daten aus und entschlüsselst die. Die Korak-Attacke bezieht sich darauf, wie du im Prinzip durch ein, ich glaube sogar, ist kein Man-in-the-Middle-Datei, aber du errätst im Prinzip Schlüssel. Sobald du einen Schlüssel hast, kannst du den Datenverkehr zwischen Station und Access Point dekodieren. Und dann kannst du auch die Daten extrahieren, die dann verschlüsselt durch die Gegend geschickt werden.
Im Endeffekt muss man bei WEP meine ich auch nur eine gewisse Menge Datenpakete einfach empfangen und dann einfach daraus den Schlüssel errechnen.
Die Details sind ein bisschen komplizierter, aber du kannst es im Prinzip in Echtzeit machen. Du musst, also im Allgemeinen braucht man so circa 7 bis 10 Sekunden für einen Angriff in dem Umfeld. Marco hat eine Frage? Nicht? Okay, du bist gerade so kritisch. Okay. Nee, das ist halt wirklich wichtig, weil es sei denn, man sagt, ich habe sowieso nichts zu verbergen und dann kann man auch der NSA sofort den Schlüssel in die Hand drücken von der Haustür. Genau. Nee, ich schaue es beiseite. Ich habe vorgestern, oder war es, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwie am Montag, mal bei mir geguckt und ich wohne im Mehrfamilienhaus und da wohnen 20 Parteien und da waren 25 SSIDs. Das heißt, jeder, gut, nur die Hälfte von denen, glaube ich, haben Kinder, aber jeder hat mindestens einen WLAN zu Hause bei sich irgendwie schwimmen und schwören und machen und tun. Und da Daten unverschlüsselt oder schwach verschlüsselt durch die Gegend zu schicken, die angreifbar sind, bis WLANs, die kompromittierbar sind, macht keinen Sinn. Nachvollziehbar. Okay. Die Herausforderung. Jetzt gehen wir wieder zum praktischen Teil über. Wir haben verschiedene Chipsätze, die von verschiedenen Herstellern kommen. Wir haben meistens herstellereigene Treiber, die primär für Windows sind. Wir haben bei den Linux-Treibern 3 Arten von WLAN-Treibern. Wir haben einmal proprietäre Treiber, die meistens Closed Source sind, mit Ausnahme einer dünnen Software-Schicht, die halt Richtung Kernel geht, die halt Richtung 802-Implementierung geht. Wir haben vollständig open, quelloffene Treiber, B43 und Atheros sind gute Beispiele dafür. Sind also die reverse-engineered Open-Source-Treiber B43 für Broadcoms und Atheros, also ATH 9K und Freunde, sind gute Beispiele für Open Source. Treiber. Wer sich das mal angucken möchte, das Ganze findet man in Drivers Net Wireless ATH. Das ist halt der Speicherort im Kernel-Tree für die Atheros-Treiber. Sie sprechen nur relativ wenige Geschichten im Chipset selbst an. Also das Ganze ist sehr, sehr gut dokumentiert und auch vernünftig implementiert. Also die ganze Magie ist quasi quelloffen. Man kann da nachgucken. Und dann gibt es noch die sogenannten Endis-Wrapper. Die Idee hinter Endis war, wir nehmen Windows-Treiber und packen die im Prinzip in eine Linux-kompatible Schale, was ebenfalls von Distros was ebenfalls von Betriebssystemen wie BSD mehr oder weniger erfolgreich gemacht wird. Ist, ich sag mal, maximal ein Kompromiss, weil zum einen natürlich, wie man sich leicht vorstellen kann, Performance-Probleme hat, zum anderen aber auch zu, ich sag mal, Situationen für typisches Beispiel, man fliegt so ein WLAN raus, man weiß aber nicht warum, weil maximal der Wrapper Kernel-Log-Entries generieren kann. Wenn er das nicht tut, tough luck. Dann ist wirklich Rätselraten angesagt und man weiß nicht, warum man wiederholt aus einer Zelle rausgeflogen ist. Ist ein Schlüsselproblem. Ist vielleicht der Beacon. Das ist also Stations, aber auch Access Point. Stations senden sogenannte Beacons aus. Beacons sind Signale, hallo, ich bin noch da. Ganz kurzer Exkurs, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie funktioniert so ein WLAN? Wenn man sich anmeldet, sagt eine Station, hallo, ich bin da. Gibt entsprechend der Konfiguration ein Pre-Shared Key, WPA2, Richtung Access Point und sagt hiermit, gebe ich zu verstehen, dass ich autorisiert bin, deinem WLAN beizutreten, was du gerade hier aufgespannt hast, beziehungsweise dass du aufgespannt hast. So, was natürlich passieren kann, also der Access Point sagt dann, okay, habe ich verstanden, fügt die MAC des WLAN NICs, die MAC ist also tatsächlich die Hardware-Adresse, nicht zu verwechseln mit dem Protokoll, in seine Routing-Tabellen ein und damit weiß der Access Point oder der Router, dass die Station A da ist und B autorisiert ist, an dem Datenverkehr teilzunehmen. So funktioniert, ich sag mal, WLAN im Schnelldurchgang. Der Router macht jetzt eine ganz wichtige Sache. Jede Station muss sogenannte Beacons aussenden, die einfach nur sagen, ich bin noch da. Bekommt der Router oder der Access Point innerhalb eines gewissen Zeitrahmens kein Beacon, geht er davon aus, dass die Station nicht mehr existiert und schmeißt sie aus dem WLAN raus. Das seht ihr relativ gut in Kernel Logs, wenn da steht disassociated with SSID oder disassociated with WLAN. In dem Fall hat die Station einen Protokollabbruch mitbekommen und muss sich, wenn sie dem WLAN wieder neu beitreten möchte, komplett neu authentifizieren. Das ist so, ich sag mal, die Sache im Schnelldurchgang. Und wenn man wiederum keine, ich sag mal, Fehlermeldung bekommt, um mal wieder auf diesen Endis-Wrapper zurückzukommen, dann weiß man nicht, warum man gerade wieder aus dem WLAN rausgeflogen ist. Das ist halt so der Nachteil bei diesen Endis-Wrappern. Ist eine relativ alte Technologie, wurde primär dazu kreiert, um dieses Treiberproblem anzusprechen, nämlich weil es noch keine vernünftige Open-Source-Treiber gab. Und ist eigentlich mehr und mehr im Rückzug begriffen, weil viele Hersteller, Broadcom ist da leider die Ausnahme, festgestellt haben, ich kann meine Chipsets wesentlich besser verkaufen, wenn ich Open-Source-Treiber zu meinen Chipsets liefere, die ebenfalls noch gut dokumentiert sind. Weil es gab da so eine Firma, die wurde mal von so einer Suchmaschine aufgekauft. Die hieß Android, glaube ich. Und die Suchmaschinenfirma meinte, es wäre eine geile Sache, wenn man das Betriebssystem den Handyherstellern an die Hand geben könnte, so kostenlos. Und die Handyhersteller verkaufen nicht nur Handys, sondern die Handys werden natürlich aus Chipsets gebaut. Und je besser man diese Chipsets an dieses Linux-Betriebssystem namens Android anbinden kann, desto mehr Chipsets kaufen natürlich auch die Handyhersteller. Macht Sinn. Deswegen werdet ihr im Smartphone-Umfeld nicht so häufig Broadcom finden. Das hat einen relativ einfachen Grund. Die meisten WLAN-Chips, die Bestandteil von diesen Systems on Chips sind, die in so einem Smartphone ticken, kommen entweder von Qualcomm, Strich Atheros oder anderen Herstellern. Also Qualcomm ist eigentlich schon so der Standard. Atheros wurde, glaube ich, 2009 von Qualcomm gekauft und ist so, ich sag mal, die Standardlösung Smartphone-Umfeld für WLAN-Anbindungen. Stand der Dinge, es gehen mit gutem Beispiel voran Intel und Atheros, also in dem Fall dann auch Qualcomm. Sämtliche Treiber für ihre WLAN-Chipsets sind Open Source, deswegen habe ich einfach ein Plus dahinter geschrieben. Broadcom ist so eine zwiespältige Sache. Es gibt einen hybriden Treiber, auf den werde ich gleich noch genauer eingehen, der so eine Mischform darstellt aus so einer kleinen Open Source-Schicht, die ist quelloffen und der Rest sind binäre Firmware-Blobs. Und dann gibt es einen Reverse-Engineer-Treiber, der aber auch nicht ohne Probleme war. Ganz wichtig, aber da gehe ich dann noch gleich genauer drauf ein. So, die Fallstudie, Broadcom BCM 4331. Wer hat davon schon mal gehört? Oder wem ist das schon mal im Weg gelaufen? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Mal eine Frage in die Runde. Wann habt ihr da ein Linux installiert und wie lange hat es gedauert, um das WLAN ans Haufen zu kriegen mit diesem Chipset? Und welche Distro war es? Einfach mal so eine Wortmeldung. HP, ja? Klasse. Wie lange ist das her? 2 Jahre, 3 Jahre? Nee, ne? Distro war? Debian? Ubuntu? Debian, okay. Treiber war wahrscheinlich dann B43 oder WL. Okay. Interessant, weil ich werde da noch genauer darauf eingehen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt diesen WL-Treiber. Oder fangen wir erstmal von vorne an. Broadcom hat den Nachteil, dass er relativ häufig in Laptops verbaut wird, also gerade für WLAN. In diesem MacBook tickten 4331, in meinem Dell Vostro 1320 tickt ein 12er, 4312. Und HP, glaube ich, liebt die Dinger auch. Jetzt die gute Nachricht, in ThinkPads wird meistens Intel-Technologie verbaut. Like, wie man so schön auf Facebook sagt, weil die Dinger funktionieren out of the box. Frage. Wie alt ist das Teil? Okay. Okay. Ich dachte eigentlich, Lenovo wäre so schlau gewesen und hätte die Architektur von den ThinkPads schon primär übernommen, inklusive den Chiphersteller. Interessant. Weil das ist das erste Mal, dass ich jetzt höre, dass Lenovo überhaupt Broadcom verbaut. Okay. Interessant. Okay. Vielleicht können wir gleich in der Diskussion noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Würde mich interessieren. Bitte? 43, sorry. 1, 4, 2, okay. Das ist natürlich der Versteller weg, egal. Das Problem hierbei ist, wie gesagt, es gibt zwei Herangehensweisen. Wir haben einmal einen primär Closed-Source-Treiber, das ist dieser WL. Und wir haben halt einen Open-Source-Treiber, weil sich mal irgendjemand hingesetzt hat und hat angefangen, diesen WL-Treiber, beziehungsweise auch den Windows-Treiber, den Endes-Treiber, reverse zu engineeren. Das heißt, er hat dann im Prinzip das nachgebaut, was in diesem, ich sag mal, Treiber so passierte. Das Problem hierbei ist, dass einige Teile von diesem Reverse Engineering, ich sag mal, sich immer noch auf die Firmware verlassen, die auf dem Chip tickt. Das heißt, was im Prinzip gemacht werden muss, wenn man B43 einsetzen möchte, man muss einen sogenannten Firmware-Cutter bemühen, der einen Teil der Firmware, passend auf das jeweilige Broadcom-Chipset, aus einem proprietären Treiber extrahiert. Was jetzt zum einen relativ kompliziert klingt, am Anfang auch verdammt kompliziert war, aber Debian und Freunde helfen da mittlerweile schon. Also wenn ich das Paket, glaube ich, B43 Firmware installiere oder den Firmware-Cutter selbst, dann sorgt schon die Post-Install-Routine, dass automatisch dieser Blob runtergeladen wird, extrahiert wird und an die Stellen in User Lib bzw. Lib bei Debian Firmware kommt, in B43 und B43 Open, sodass der Treiber ihn findet. Das war am Anfang nicht ganz so und war dann auch immer eine beliebte Fehlerquelle, um die Sachen uns hinter, um die Sachen schlussendlich raus laufen zu kriegen. Da hat sich in den letzten Jahren eines getan, nicht nur im Bereich Debian. Das ist so die gute Nachricht. Die Treiberalternativen, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, sind W43 und WL. Ich weiß von keinem Endestreiber, der Broadcom-Chips unterstützt. Vielleicht gibt es aber doch den einen oder anderen, der da was mehr weiß als ich. Also ich habe bisher noch keinen gesehen. Was bisher einigermaßen zum Erfolg führte, man nimmt sich, das funktioniert auch auf Debian einigermaßen, ich sag mal, schlecht als recht. Man nimmt sich den proprietären WL-Treiber aus einem Repository und setzt dafür ein dynamisch ladbares Kernel-Modul auf. DKMS, sagt das jedem was? Okay, DKMS. Ein Toolset, was es dir erlaubt, Kernel-Module, ich sag mal, parallel zum Kernel, zu einem Kernel-Install nachzubauen. Das heißt, du sagst, pass mal auf, jedes Mal, wenn du hier einen neuen Kernel installierst, installierst du bitte danach folgende Module, die da und da stehen, direkt mit. Das führt zum einen dazu, dass diese Module neu kompiliert werden, weil es könnte sich ja innerhalb des Kernels könnten sich Schnittstellen geändert haben. Also so ein Betriebssystem-Kernel ist auch nur ein Stück Software, was über Programmierschnittstellen angesprochen wird. Der Kernel selbst hat eine sogenannte EABI, ein Extended Application Binary Interface. Das heißt, sämtliche Sachen, wenn man in C programmiert, aus libc und Freunden, gelangen dann natürlich irgendwo in den Kernel. Und genau das wird über solche Kernel-Schnittstellen gemacht. Dementsprechend selbst haben Treiber gegenüber dem Kernel ebenfalls auch ein Interface. Dieses ändert sich auch hier und da. Bestes Beispiel, Interface zwischen MAC 802.11 und CFG 802.11. Gerade wenn man sich mal die Vierer-Kernel anguckt, da ist einiges passiert, genau in diesem Treiberumfeld. DKMS ermöglicht es jetzt, jedes Mal, wenn Kernel installiert wird, das Modul neu zu kompilieren und gegen diesen neuen Schnittstellen, die sich eventuell geändert haben können, ebenfalls zu kompilieren. Das ist so die Aufgabe hinter diesem Dynamic Kernel Management System, wofür DKMS steht. Gibt es hierzu, aber es sind doch ein bisschen, ich sag mal, technisch, gibt es hierzu Fragen? Oder ist das so klar? Also das Ganze hat den Vorteil, es ist sehr, sehr gut dokumentiert. Einfach mal Mann DKMS eingeben nach der Installation des entsprechenden Paketes. Dieser Ansatz hat natürlich einen kleinen Nachteil. Wenn man das über verschiedene Kernel-Versionen tut, ich habe es selber über während zwischen was war das, 3.2 und 4.4 gemacht. Seit 4.4 ändert sich nicht mehr allzu viel, ist so mein Eindruck, was jetzt diese CFG 802.11-Schnittstelle angeht. Dann muss man unter Umständen händisch in den Quellcode dieses WL-Moduls eingreifen. Was zum einen recht interessant ist, wenn man sowas lernen möchte, aber vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist. Weil ohne fortgeschrittene C-Kenntnisse ist da wenig zu machen, wie man sich einfach vorstellen kann, weil diese API-Schicht primär in C geschrieben ist. Also da kommt wenig Assembler zum Schwingen, Gott sei Dank. Es ist primär C, aber ohne C-Kenntnis ist halt wenig zu machen. Deswegen eignet sich dieser Ansatz eigentlich auch eher für technische Leute, die entsprechende Programmierkenntnisse mitbringen. Und das wird es halt entsprechend schwierig. Die Alternative ist der sogenannte B43-Treiber, der komplett Open Source ist. Der ist reverse engineered. Die Firmware muss entsprechend nachinstalliert werden. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Wenn man eine Distro hat, die das nicht unterstützt, dann muss man hier auch natürlich manuell Hand anlegen. Das heißt, man muss dann entsprechend die Firmware manuell nachinstallieren. Die gute Nachricht hier ist, das werde ich auch gleich nochmal bei den Links entsprechend erläutern, dass das Ganze sehr, sehr gut dokumentiert ist. Es gibt eine Webseite namens wireless.kernel.org, also tatsächlich auf der eigentlichen Kernel-Seite, wo alle wesentlichen Treiber dokumentiert und mit Wiki, Seiten versehen sind. Das heißt, da steht dann auch genau drin, wie diese Firmware-Installation funktioniert, was man beachten muss, wie das bei den einzelnen Distros funktioniert. Da wird unterschieden zwischen Debian, Ubuntu, Fedora, Arch und so weiter und so fort. Apropos Arch, ganz wichtig, First Stop bei irgendwelchen Wireless-Problemen ist natürlich die Arch-Wiki-Seite zum Thema Wireless, weil die auch für Nicht-Arch-Benutzer sehr, sehr, ich sag mal, gute Hilfestellung gibt. Wie das Arch-Wiki im Allgemeinen tut, weit über Arch drüber hinaus. Also Ende des Werbeblocks. Das Problem bei B43 war angefangen mit 3.2.3.3, der Treiber hatte ziemliche Probleme. Ich habe den selbst am Anfang eingesetzt, bevor ich auf diese WL-Lösung umgeschwenkt bin. Dass ich aus WLANs rausgeflogen bin, war noch harmlos. Ich hatte, das werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer erläutern, wenn ich auf das Thema Troubleshooting eingehe, mal ein Problem, dass ich sag mal, reproduzierbar aus meinem eigenen WLAN rausgeflogen bin. Und ich habe hin und her probiert und ich muss dann tatsächlich mal in den Router reingucken, um festzustellen, warum ich da gerade rausfliege. Aber dann, wie gesagt, die Details gleich im Abschnitt Troubleshooting. Ich habe mir da mal einen Spaß gemacht und habe mir mal angeguckt, was da so passiert ist. Das sind die Commits für diesen B43-Treiber zwischen den Jahren 2007, wo er kreiert wurde, und dem Jahr 2015 aus dem Kernel Git, a Repository. Wie man unschwer erkennen kann, passierte bis 2011 jede Menge, was die Commits angeht. Die sind jährlich aggregiert. Sieht man ja auch ganz gut. Also beispielsweise im Jahr 2011 gab es mehr als 400 Commits auf diesem Treiber, was eine ganze Menge ist. Für ein Subsystem, was eigentlich, sag mal, hätte stabil laufen sollen können müssen. Die gute Nachricht ist, ab Version 4.1, 4.2 wird das Ganze sehr, sehr stabil. Es gab vielleicht mal einen Ausreißer im Jahre 2014, aber ich habe mittlerweile bis auf dem MacBook, auf allen meinen Broadcom-basierten Laptops im Einsatz und er läuft einigermaßen stabil, im Gegensatz zu noch von vor 3 bis 4 Jahren, wo das Ganze, ich sag mal, doch eher eine Herausforderung war. Ich möchte jetzt nicht dieses böse Wort nicht benutzbar nicht benutzen, aber es war dann doch eher schwierig, um es mal so zu formulieren. Okay. Vielleicht noch ganz kurz ein paar wichtige Kommandos. Ich möchte jetzt auch nicht en detail durchgehen. Alle diese Kommandos setzen auf der NL8211 auf. Und ich sag mal, sie dienen primär dazu, das WLAN zu steuern. Also beispielsweise, wenn man sich eine Liste von WLANs angucken möchte, dann macht man das mit IW-List WLAN 0 Scan. Man kann damit die Energie. Ja, Frage. Das hängt von dem jeweiligen Kommando ab. Einige Sachen sind tatsächlich noch in WEX implementiert. Also beispielsweise, glaube ich, diese ganzen Power-Mode-Geschichten. Der Rest wird aber mehr und mehr Richtung CFG. Weil CFG war ursprünglich nur mal, diese primäre Daten-API, generiert sich aber seit einigen Kernel-Versionen, ich müsste jetzt selbst nachgucken, mehr auch in Richtung, Hardware-Administration. Also typisches Beispiel, Power-Management, Station-ID, MAC-Adressänderung und so weiter und so fort. Also da tut sich was, aber du hast natürlich recht, es werden immer noch WEX-Sachen benutzt. Das ist richtig. Nochmal was? Genau. Da müsste ich jetzt mal genauer reingucken. Ich habe schon längere Zeit nicht mehr keinen Blick auf den Quellcode geworfen. Aber es kann natürlich sein. Aber der Punkt ist, dass aber mehr und mehr Funktionalität wird halt gewandert in Richtung CFG 802.11. Problem ist, dass halt immer noch einige Userland-Tools wie IWList existieren, die halt sich auf diese WEX-Extensions verlassen. Deswegen wird die wahrscheinlich auch so schnell nicht verschwinden. Weil man müsste sonst, ich meine, diese ganzen Userland-Geschichten, die darauf basieren, entsprechend anpassen. Frage. Absolut, ganz genau. Ja, das Problem ist ganz einfach, du hast halt sehr, sehr konservative Distros wie Debian. Bitte? Ja. Dann hast du sowas wie Red Hat. Ich glaube, 7 hat jetzt irgendwann mal den Schwenk auf Kernel Version 3 gemacht, wenn mir alles täuscht. Vorher hatten die immer noch 2.6.32. Das war dann RHEL 6. Und dann zu sagen, okay, wir schmeißen diese Tools raus, könnte wahrscheinlich zu einer gewissen Herausforderung werden. Dann gibt es so böse E-Mails und so. Nein, Scherz beiseite. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwann mal Wex verschwinden wird. Aber wann ist nicht so ganz klar, weil das hängt so ein bisschen von den Distros ab. IW hatten wir jetzt gerade schon. Wichtig ist auch noch Network Manager. Wer kennt Network Manager nicht? Gut. Wer kennt denn das Command-Line-Interface von Network Manager? Ja, sehr gut. Also in der Tat, NMCLI bietet die gesamte Funktionalität, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, wie der Network Manager selbst, den man aus dem System Tray kennt. Was den Charme hat, dass damit so Shell- und Bash-Programmierung, also der Kommandozeile Tür und Tür offen sind, was einen gewissen Charme hat. Also typisches Beispiel, Network Manager CLI, Connect, also immer, es kommt immer ein Objekt und dann kommt das Kommando dahinter. Man kann sich damit alle gespeicherten Verbindungen anzeigen lassen. Also jedwede WLAN-Verbindung, die man irgendwann mal aufgebaut hat, wird in entsprechenden Dateien abgelegt. Übrigens inklusive Passwort, das wissen die wenigsten. Und die kann man sich entsprechend anzeigen lassen. Allerdings nur die SSIDs, nicht die Passwörter. Wichtig hierbei ist, und deswegen, ich kann es auch gleich mal zeigen, es gibt noch ein paar Tools, die sind vielleicht der Erwähnung wert. Kismet und Horst. Wer hat da schon mal von gehört? Okay. Also wir haben ja einige Ethical Hacker, glaube ich, hoffentlich im Raum. Nein, also Scherz beiseite. Kismet und Horst sind WLAN-Scanner und Sniffer, die, ich sag mal, auch schon im Fall von Kismet ein bisschen Intrusion Detection beinhalten. Also typisches Beispiel, welche WLANs ticken in meiner Umgebung? Oder wie viel Traffic herrscht auf diesen WLANs? Dafür ist Kismet und Horst gut. Kismet ist ein bisschen umfangreicher, Horst ist ein bisschen rudimentärer. Alle diese beiden Tools haben eine ganz wichtige Eigenschaft. Sie setzen WLAN-Treiber voraus, die den Chip in sogenannte Monitor-Modes versetzen können. Das funktioniert nicht bei allen Treibern, ganz wichtig. Ähnlich wie bei Wireshark, der, wenn man Netzwerktraffic sich angucken möchte, der nicht für seine MAC bestimmt ist, für seine MAC-Adresse, dann sollte der Tool nicht sowas wie Promiscuous Mode kennen. Kann das nicht, dann hat sich das auch schon erledigt. Genauso funktioniert das hier halt auch. Das heißt, wenn man einen Treiber einsetzt, wie beispielsweise WL, der das nicht kann, dann kann man halt auch nicht Coarse oder Kismet ausführen. Deswegen kann ich es auf dem MacBook nicht, aber auf dem kleinen Samsung, der mit einem Atheros läuft, geht das durchaus. Weil der Treiber kann nämlich sowas. Okay. Soweit Fragen? Nicht. Dann gehen wir mal zur nächsten Folie. Wenn es denn funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Warum nicht? Ja, doch. Noch einige Tipps. Beliebtes Spiel. Der Kern meldet mir einen Ethernet-Adapter und ich bin mir verdammt sicher, dass es ein WLAN-Adapter ist. sehr beliebte Fehlerquelle. Man sucht sich dumm und dämlich und man kommt einfach nicht drauf, warum dann so die Werkzeuge der Warnung sind. Nee, WLAN haben wir nicht. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie das Ganze konfiguriert ist. Jetzt die gute Nachricht ist, man kann sich das Ganze relativ einfach über UDEF-Regel umbenennen. UDEF sagt eben was. Hand hoch, wer kennt UDEF nicht? Okay. Ja, jetzt wird es philosophisch. Okay. UDEV war ein sogenannter Device Daemon, der dafür zuständig war, /dev zu bevölkern. Das war so die hauptsächliche ursprüngliche Aufgabe von dem Teil. Irgendwann hat halt unser Leonard Pöttering gesagt, ja, wenn wir schon ein System Daemon Framework schreiben und die Welt irgendwann beherrschen wollen, dann können wir natürlich auch UDEV zu einem System Daemon Bestandteil machen. Und genau das ist passiert. Also in den modernen Distros wie Debian Arch, die alle auf systemd setzen, bardev1, genau, ist es in der Tat ein systemd-Daemon. Ich glaube, da hast du sogar systemd-udev-Daemon, der das Ganze dann implementiert. Die Funktionalität, und das ist so, aber das ganz Wichtige dabei, die ist aber gleich geblieben. Das heißt, es gibt, dieser udev-Daemon hat sogenannte Rules, die im Prinzip dem UDEV-7 sagen, wenn irgendwas passiert, bitte führe diese Aktion aus. Also bestes Beispiel, man stopft da so einen USB-Stick in seinen Computer und der soll dann gemountet werden, mal als Beispiel. Dann kann man dem UDEV sagen, dem UDEV-Daemon sagen, pass mal auf, wenn du ein USB-Device mit dieser Kennung siehst, dann führe bitte folgendes Kommando aus. Genauso funktioniert die Umbenennung auch. Das heißt, sobald UDEV diesen Netzwerkadapter sieht, sagt man ihm, pass mal auf, du machst aus Ethernet 1, machst du WLAN 0. Und schon beschweren sich Evilist und Freunde nicht mehr. Und man hat eine Sorge weniger. Die Alternative ist natürlich, Patchen des Treibers und Neukompilationen nicht unbedingt Anfängern zu empfehlen, weil es Zugriff auf den Treiberquellcode bedingt und man sollte wie immer wissen, was man tut. Die gute Nachricht ist, man kann bei den meisten Treibern ziemlich gut danach greppen. Das heißt, man weiß relativ schnell, welche Stelle man wie wo ändern muss, um das zu bewerkstelligen. Ebenfalls beliebte Fehlerquelle Energieeinstellungen. Durchaus viele Distributionen sind der Meinung, mit Energie muss man sehr haushalten. Was ja immer gemeint und auch nichts Verkehrtes ist, das Problem ist, dass einige WLAN, Access Points, Router, aber auch zum Teil Stations, je nachdem wie sie bestückt sind, eine zu geringe Sendeleistung haben. Und wenn man dann auch mal, ich sag mal, diesen Chipset, diesen Chip in Low Power Mode überführt, können auch mal Beacons nicht mehr bei Access Points aufschlagen und schon ist man draußen. Das sind dann so die mysteriösen, ich bin wieder aus dem WLAN rausgeflogen Situationen. Beliebte Fehlerquelle. Meistens kann man da aber einen relativ einfachen Kniff machen, nämlich man guckt sich mal die Power Manager Konfiguration an, die in den meisten Fällen in /lib oder /userlib PM Utils abgelegt ist, Power Daemon. Wo man nämlich dann dem Power-Daemon explizit verbieten kann, da auch den WLAN-Chip nur anzufassen. Was einen gewissen Charme hat. Weiteres Problem, wer schon mal sich mit Suspend, Habernet und Freunden auseinandergesetzt hat, kennt's vielleicht. Man legt die Kiste schlafen, man weckt sie wieder auf, aber das WLAN ist vielleicht sichtbar, aber der Access Point meint, Reauthentifizierung wäre nicht möglich. Man sieht das auch ganz klar in den Logs. Aus irgendeinem Grund, der PC meint, der Access Point antwortet nicht. Der Access Point meint, da kommt nur Schrott rüber. Mehr als einmal passiert auch mit unterschiedlichen Chipsets. Was eine relativ einfache Möglichkeit ist, Entweder man schmeißt das Modul raus und fügt es nochmal neu in den Kern ein. Oder man macht das Ganze halt automatisiert via systemd-Hooks nach dem Wecken. Also systemd hat sogenannte Hooks, die man entsprechend mit einem kleinen Shell-Skript bestücken kann, die nach dem Aufwecken, die vor dem Schlafen gehen, etc. pp. Ausgeführt werden. Und wenn man da ganz einfach dann mal rm mod b43 oder dann mod probe b43 sagt, ist das kein Modulgraph neu drin. Der Network Manager freut sich, weil er merkt, da ist ein Access Point, den ich kenne und zack, schon in WLAN-Verbindung. Das sind so die Kniffe, die dahinter stehen. Die ganzen Details, wenn das jetzt ein bisschen schnell war, findet man natürlich auch auf entsprechenden Internetseiten. Das Wireless-Wiki auf kernel.org ist da auch so der erste Hinweis. Troubleshooting. Was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Beliebte Situation. Ich habe einen alten Laptop, auf dem lief bis jetzt Windows, und dann guckt man nochmal, ob wir nicht Linux draufhängen können. Oder irgendeine liebe Seele hat mir einen neuen Rechner geschenkt, auf dem sofort wie, Linux laufen soll. Ich installiere das, das klappt auch alles ganz gut und so, Hardware wird erkannt, bis auf dieses alte WLAN-Problem. So, kein Access Point ist sichtbar, der Network Manager meint, nee, WLAN haben wir da gar nicht. Gut, fangen wir von vorne an. Die ersten Schritte ist, ganz einfach mal zu gucken, wird die Hardware erkannt? LSPCI, LSUSB, ganz klar. Ist der Treiber denn geladen worden, der auch im Idealfall zu der Hardware passt? Nee, also ich sag's, also ihr lacht, nee, aber es ist mehr, schon mehr als einmal vorgekommen, irgendwie, dass Leute gemeint haben, gesundes Halbwissen würde lang, und ich probiere es einfach mal, indem ich irgendwas in etc-mod.de eintrage und mal gucken, ob es funktioniert. Nee, es funktioniert natürlich nicht. Es hilft immer, wenn man weiß, was man tut. Der alte Spruch gilt weiterhin. Sofern denn, und die gute Nachricht ist, einige von diesen WLAN-Treibern haben sowas wie Debug-Levels. Die kann man einstellen als Modulparameter, hat einen gewissen Charme, weil die dann auf einmal recht geschwätzig werden. Was beim Troubleshooting enorm hilfreich sein kann. Nicht nur auf Router-Ebene. Der nächste Schritt wäre dann, kann ich denn überhaupt meine SID sehen? Network Manager, IW, etc. pp. Also einfach mal einen Scan laufen lassen beispielsweise. So, ja, ich kann die SID sehen, das Einwählen klappt auch schon. Bloß dann fliege ich halt wieder raus. Warum ist das der Fall? Erster Schritt, ich gucke mir mal an, warum die Station, nämlich mein Laptop meint, dass die Verbindung abgebrochen wurde. Grundwissen Kernel-Log lesen oder verstehen hilft, weil da steht es drin. Network Manager und Freunde, also die gesamten Userlands, Tools mit den richtigen Einstellungen sind schon sehr hilfreich, weil die einem sagen, pass mal auf, eine Disassociation ist gerade passiert, weil ich einen Reject von dem Router bekommen habe. Dann können wir am Router mich mal nachgucken, warum bin ich aus der Zelle rausgeflogen? War ein Beacon nicht da? Ist eine Reauthentifizierung schiefgelaufen? Und so weiter und so fort. Das heißt, man soll sich erstmal angucken, warum denn die Station, nämlich mein Endgerät, meint, dass ich aus dem WLAN rausgeflogen bin. Der nächste Schritt ist dann der Router. Und wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, Mod-Info, ganz einfach mal nachgucken, welche Modulparameter kann ich denn meinem Wireless-Treiber mitgeben? Und natürlich dann im nächsten Schritt ebenfalls mal die Tools, die auf so einer Station laufen, sowas wie WPA Supplicants. Ich hatte es bis jetzt noch nicht erwähnt, kommt aber gleich. Die kann man halt auch entsprechend in Debug-Modi versetzen und die helfen einem dann schon weiter, aber einfach mal zu gucken, was denn gerade so passiert. Die Herausforderung hierbei ist, das ist nicht unbedingt was für Anfänger, muss man so zu formulieren. Man sollte schon wissen, wie man Kernel-Logs liest, was Treiber sind, wie die ticken, wie man die auch modifizieren kann und wie man die parametrisieren kann. Das ist so, also ein gewisses technisches Grundwissen-Know-how ist durchaus hilfreich, wenn man sich auf diese Stufe begibt. Fortgeschrittenes Troubleshooting. Okay, ich habe mir jetzt mal angeguckt, warum die Station meint, sie könnte sich beispielsweise mit einem Access Point nicht mehr verbinden. Dann gucke ich nochmal auf einen Access Point nach. So. Was enorm hilfreich ist, und insbesondere dann, wenn man sich häufig mit solchen Problemen rumschlägt, man kauft sich einen D-Link 825 oder irgendwas anderes Billiges, gibt es für ca. 20, 25 Euro in jedem besseren Laden, amazon.de ist euer Freund. Diese Router haben einen Vorteil. Man kann das Linux, was auf denen meistens läuft, runterschmeißen und sowas wie DDWRT oder OpenWRT draufpacken. Ist auch keine Hexenkunst. Die jeweiligen Projektseiten sind ziemlich gut dokumentiert, im Sinne von, da steht Schritt für Schritt drauf, wie man auf seinem Router mit der speziellen, ich bleibe jetzt einfach mal bei OpenWRT, mit einer speziellen OpenWRT-Distribution da eine alternative Firmware draufpacken kann. Inklusive, was man da irgendwie auf den USB-Stick machen muss, wie man das machen muss, wie man den Kram flashen kann und so weiter und so fort. Ziemlich gut dokumentiert. Das Resultat von so einem geflashten Teil ist jetzt ein Router, über den man volle Kontrolle hat. Inklusive Lua-basierten Webinterface einmal komplett. Da ist dann eine Firewall drauf, man kann Port-Forwarding machen, alles vom Webinterface aus. Der Charme bei der Geschichte ist, sämtliche Geschichten, die vorher maximal Hackern zugänglich waren bei proprietärer Linux-basierter Firmware auf den Routern, ist jetzt auf einmal vollkommen Open Source. Das heißt, wenn man mal nachgucken möchte, warum denn beispielsweise der Access Point meint, er müsste eine Station dicht machen, dann guckt man sich mal an, was der Host Access Point Daemon macht. Der Host Access Point Daemon ist die Software auf dem Router, die WLAN-Zugehörigkeit verwaltet. Also, die sagt dann auf, eine Station hat sich korrekt authentifiziert, ich vermerke die MAC-Adresse in meinen Tabellen und damit kenne ich auch schon die Station. Die Konfiguration nennt sich Host APD Physical. Dahinter steht meistens eine Ziffer für den jeweiligen WLAN-Nick. Findet sich meistens in var run, auf jeden Fall bei OpenWRT, var run Host APD. Und kann entsprechend konfiguriert werden. Die Parameter sind Logger, entweder syslog oder Standard Out Level gleich 0. 0 heißt, ist negiert, setze alle Bits auf volles Debug. Und dann bekommt man dann schon raus, warum eine Station aus einem WLAN rausfliegt. Ich hatte mal das Problem B43 auf diesem Gerät. Ich konnte mich mit meinem D-Link verbinden, aber nach spätestens 10 Minuten bin ich wieder rausgeflogen. Musste mich neu authentifizieren und das ganze Spiel ging wieder von vorne los. Ich habe im Systemlog nachgeguckt, relativ inkonkludent, obwohl ich da rauf und runter gedebuggt habe mit den entsprechenden Debug-Informationen, WPA-Supplicant. Wem sagt WPA-Supplicant nichts? Okay. Die Software, die im Prinzip aufbauend auf den, ich sag mal, Userland-Schnittstellen von 802.11 eine Authentifizierung gegenüber dem Access Point macht. Also sämtliche WPA und WPA2-Authentifizierung läuft über dieses Userland-Tool. Das ist so der Hintergrund, deswegen heißt es auch WPA-Supplicant. Das ist so die Funktion von diesem Stück Software. Ich habe mir da mal angeguckt, was auf dem Router passierte. Der Router meinte, er hätte ein Group Temporal Key Problem, was Folgendes heißt. WPA2 bedingt, dass sich in regelmäßigen Abständen eine Station quasi so eine Art Schmalspur-Authentifizierung macht. Nämlich zum einen der Station, die Station Access Point sagt, huhu, ich bin noch da. Und hier ist so eine Art Sitzungsschlüssel. Der gilt, damit du noch weißt, dass ich noch der bin, der ich mal vorgab zu sein und noch weiterhin Berechtigung habe, im WLAN zu funken. Nennt sich GTK, Group Temporal Key. Und genau da hatte der B43 ein Problem. Weil OpenWRT war der Meinung, nö, der GTK würde falsch sein und hat natürlich dann die Station eiskalt aus dem WLAN rausgeschmissen. Wenn du auf der Station nur siehst, ja, ich habe die Zelle verlassen, aber du weißt nicht, warum das der Fall ist, weil die Sachen halt, ich sag mal, nicht so gut dokumentiert waren im B43, wie sie eigentlich hätten sein sollen und der Quellcode auch nicht so richtig konkludent ist, zumal er sich dann irgendwie monatlich ändert. Wir haben so in Commit-Zahlen gesehen. Dann hast du ein Problem, wenn du dann nicht mal einen Blick in die Host-APD-Logs werfen kannst auf dem Router, weil da stand das nämlich drin, was passierte. Und das war dann auch einer der Gründe, warum ich dann auf WL umgeschwenkt bin. Der proprietäre Blob, also die Firma, die da quasi dann tickt, konnte das wesentlich besser. Dann genau traten diese Probleme nicht mehr auf. Die gute Nachricht ist, dass das bei der Kernel-Version, zwischen Kernel-Version 3.4 und 3.10 war. Und wie gesagt, ab 4.1 ist mein Eindruck, diese Kinderkrankheiten sind mittlerweile aus dem B43 raus. Das ist so die Quintessenz von mittlerweile gut 2 Jahren wieder mal auf alternative Hardware. fragen. Das war, gut, das war jetzt ein bisschen technisch. Der Takeaway von der Geschichte ist, wenn man das häufiger macht, also typisches Beispiel, man hat mittlerweile seinen gesamten Freundes- und Bekanntenkreis dazu überredet, auf Liebes umzuschwenken und die rufen einen nachts an und sagen, ich bin wieder aus dem WLAN rausgeflogen. Gut, ich komme jetzt nicht vorbei, aber morgen schauen wir mal vorbei. Da macht es durchaus Sinn, so einen Router mitzunehmen, weil man dann relativ schnell auf des Pudels Kern zustoßen kann und dann mal ganz einfach gucken, warum das der Fall ist. Weil wenn man sich nur auf das Kernel-Log bzw. auf die Station-Informationen verlässt, sieht man maximal die halbe Wahrheit. Das ist so der Takeaway von der ganzen Geschichte. Nachteil hierbei ist, wie gesagt, keine, ich sag mal, Anfängergeschichte, das OpenWRT auf den Router draufzupacken, das ist jetzt nicht so das Riesenproblem, aber man sollte halt wissen, wie man Host-APD entsprechend konfiguriert, beziehungsweise wie so ein Protokoll in Grundsätzen funktioniert, inklusive diesem Reauthentifizierungsteil und so weiter und so fort, weil sonst, wenn man dieses Grundwissen nicht mitbringt, wird es halt schwierig. Die gute Nachricht ist, diese Protokollspezifikationen sind im Allgemeinen nicht nur bei den jeweiligen Standardisierungsorganen relativ gut einsehbar und sind auch gut dokumentiert. Das ist so die gute Nachricht dabei. Ja, dann sind wir auch schon nicht am Ende, aber schon bei den weiterführenden, ich sag mal, Zeigern angelangt. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Die Quelle für Wireless-Informationen ist tatsächlich wireless-kernel.org. Beschreibung von Chipsets, Dokumentation von Konfigurationen und Installationen für verschiedene Distributionen und auch so Geschichten wie, ich sag mal, Entwicklerinformationen. Also wie funktioniert CFG 802.11? Was muss ich beachten, wenn ich mein eigenes Wireless-Treiber schreiben möchte? Und so weiter und so fort. Also sehr, sehr gut dokumentiert. Fotos machen, prima, kein Thema. Sämtliche Folien werden unter CC by SA, also Share Alike, irgendwann auf irgendwelchen Webseiten auftauchen. Also kriegt ihr mit anderen Worten kein Thema. Aber wie gesagt, wer Fotos machen möchte, überhaupt kein Problem. Ich hatte eben schon, was? Ich vermute mal, Ralf wird das Ganze innerhalb der nächsten 14 Tage abwickeln. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag zum Thema Arch gehalten. Da war mein Foliensatz, um Gottes Willen, ich glaube, eine Woche später live. Einfach mal auf die Webseite werfen, einen Blick auf die Webseite werfen. Ich habe eben schon kurz einen Werbeblock eingeschoben. Es gilt weiterhin, was ich eben schon gesagt habe, wiki.arch-linux.org. Nicht nur für Arch, sondern auch generell für Linux und Wireless. Wer B43 und Freunde einsetzt, dem sei diese zipsolutions.net Webseite empfohlen, weil da auch nochmal jede Menge Informationen zum Thema, wie kann ich denn die richtige Firma darauf schieben, was muss ich beachten, wo muss die stehen, wie kann ich die Tools einsetzen, steht. Ein Link hat es nicht geschafft. Der Link, der noch fehlt, wird dann im endgültigen Foliensatz da stehen. Es gibt tatsächlich eine Wikipedia-Seite zum Thema Open Source Wireless Treiber. Inklusive Features, also zum Teil auch detaillierter als das, was auf wireless-kernel.org steht. Inklusive Features, ob die Promiscuous Mode können, ob die Monitored Mode können und so weiter. Und so. Ich bin da selbst erst irgendwie vor 14 Tagen drüber gestolpert. Ich konnte es nicht glauben. Auf Wikipedia. Also war ziemlich beeindruckend. Wem diese Host-APD-Geschichte am Herzen liegt, dem sei die Gentoo-Seite empfohlen. Und im Sinne von gutem Citizenship habe ich natürlich die Software, die ich für diese Barcharts, die ich für die Barchart-Generation benötigt habe. Das ist ein Shell-Skript und ein kleines Python-Skript, natürlich auch Open Source gestellt, und das ist der GitHub-Link. Hierzu. So, jetzt wäre ich also fast durch. Das heißt, jetzt können wir eigentlich die restlichen Fragen und Diskussionen und die Klinik abfackeln. Wir haben jetzt noch circa 20 Minuten. Anything goes.
Jetzt gebe ich aber mal das Mikro rum. Ja?
Bitteschön.
Ja, also Frank Rassau ist mein Name. Ich habe letztes Mal Probleme gehabt mit einer WLAN-Karte mit einem AC-Standard.
Also das AC.
AC. Also es gibt AC, jetzt ja. mittlerweile ja, die Notebooks, die werden jetzt mit AC-Karten hier verkauft und die Karte war auch von Broadcom. Also, und es gab auch keinerlei Lösung im Netz dafür.
Okay.
Also sind da irgendwann mal Lösungen zu erwarten?
So, das erstmal vielen Dank für die Frage. Also die Frage war ganz einfach, AC-Broadcom-Unterstützung, kann man da in naher Zukunft was erwarten? So, jein. Das Problem ist, diese B43-Lösung, die ich eben ein bisschen detaillierter erläutert habe, setzt natürlich voraus, dass sich jemand da hinsetzt und ebenfalls die neuen AC-Bestandteile reverse-engineert. Was man natürlich mal machen kann, man kann ab und zu mal einen Blick auf dieses WL-Paket werfen, auf dieses hybride Paket, findet man auf verschiedenen Distro-Seiten, aber Broadcom selbst pflegt das auch. Das ist so die gute Nachricht. Da würde ich dann ganz einfach mal einen Blick drauf werfen und mal gucken, wann Broadcom das zuletzt aktualisiert hat. Broadcom hat für alle ihre Chips, wenn mich alles täuscht, auch Developer-Informationen. Und spätestens da solltest du entweder Dokumentation, wenn nicht gerade einen Link auf diesen WL-Treiber selbst finden. War noch nichts. Okay, wie alt ist denn der Rechner, wenn ich fragen darf? Das dachte ich mir schon, weil du würdest sonst mindestens ein Update von diesem hybriden Treiber finden. Dann würde ich ganz einfach warten. Ja, nee, der Punkt ist, du hast natürlich vollkommen recht. Das Problem ist, dass mir bisher noch keine Endeslösung im Weg gelaufen ist. Das heißt, da auf was aus. Wurde das Teil denn irgendwie erkannt? Also hast du mal beispielsweise B43, also hast du mal versucht, diesen B43-Treiber im ganz normalen B- oder G-Modus zu verwenden? Gar nicht. Okay. Also nach LSPCI oder LSUSB war Schluss. Okay. Was ist denn für ein Hersteller? Nee, also der Laptop. Ach. Gerät 2 Monate alt, 3 Monate alt? Also maximal 3 Monate, okay. Warten. Also sorry, wenn ich einfach so brutal sage, weil Broadcom machen wird, die werden irgendwann mal den WL-Treiber nachziehen. Das könnte noch ein paar Monate dauern, aber irgendwann ist das soweit. Die Frage war, welche Distribution das ist. Ubuntu? Also im Prinzip Debian, okay. Wie gesagt, mach doch mal Folgendes. A, guck mal, klar, die Hardware sollte erkannt werden. Mach dir doch mal einen Spaß und setz einfach mal den B43 drauf an und guck mal, was der meint. Wenn der meint, er kennt die Hardware generell nicht, dann hat sich auch jedwede Diskussion bezüglich B oder G erledigt. Was eventuell sein könnte, man müsste doch mal einen Blick drauf werfen, ob es nicht eventuell möglich ist, diese Karte mit dem B43 im B- oder G-Modus zu betreiben. Dann hast du jetzt zwar nicht diese wundersamen Geschwindigkeiten, die der AC gibt, aber du kannst die Karte zumindest benutzen. Und dann kannst du mal warten. Das wäre so mein Ratschlag. Wie gesagt, es kann sich eigentlich nur noch um Monate handeln, weil irgendwann zieht die Open-Source-Gemeinde gleich, bis eine Broadcom stellt diesen WL-Treiber geupdatet zur Verfügung. Weitere Fragen? Ja, sorry. Du warst erst. Sorry.
Ach so, Mikro ist schon hier. Haben wir jetzt zwei?
Ach so, sorry, ja, also als Amanda. Okay, ich halte okay. Fest, sorry, kriegen wir hin.
Frage war, okay. Sorry. Vielleicht erstmal direkt dazu noch, also vielleicht auch resümierend für deinen ganzen Vortrag. Ich fasse das als Empfehlung auf, Hardware in der Broadcom-WLAN-Hardware verbaut ist, einfach zu vermeiden.
Also, sofern möglich, keine schlechte Idee.
Also wenn man die Wahl hat, sollte man wirklich Hardware kaufen, die gut unterstützte Linux-Komponenten. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf WLAN, aber auf WLAN insbesondere. Das heißt also, wenn da Intel oder Atheros drin sitzt, dann hat man mit diesen Problemen, die du jetzt aufgelistet hast, nicht im Mindesten zu kämpfen. Ne? Also
nicht, dass ich hätte es nicht besser formulieren können. Ja. Ich wollte es nicht so krass formulieren, aber du hast natürlich recht, klar.
Weil das ließ so ein bisschen den Eindruck entstehen, dass WLAN unter Linux eine einzige Baustelle ist. Und das würde ich sagen,
was angeht, auf jeden Fall, ja.
Das trifft auf bestimmte Hardwarehersteller definitiv zu, weil die einfach nicht mitspielen. Allen voran Broadcom und,
absolut. Und
Marvel auch. Realtek ist sehr unterschiedlich. Realtek macht immer seine eigenen Open-Source-Treiber, hält sich aber nie daran, dass es den CFG-812-Stack gibt. Die machen immer noch wxt und die machen es auch nie anders. Der Code ist außerdem fürchterlich. Und ja, generell würde ich einfach eben empfehlen, Leute, kauft euch Hardware, die eine vernünftige Linux-Unterstützung hat, boykottiert die Hardware, die es nicht hat. Nein. Nur so lernt es die Hersteller.
Absolut. Es gab mehrere Aufrufe oder Petitionen an Broadcom, doch bitte schön bezüglich was zu ihrer Open-Source-Lizenz zu tun. Das Problem ist, man sieht das jetzt nicht nur im WLAN-Bereich. Stichwort GPU oder SOC-Treiber oder Kerne von Raspberries. Man muss anscheinend ein paar Dollar Lizenzgebühren zahlen, wenn man Hardware-Dekodierung auf 264-Basis haben möchte, für einen Computer, der $30 kostet. Hallo? Nee, sorry. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ja, kauft Intel, kauft Atheros. Weil die Treiber sind Open Source und gut dokumentiert und haben Qualität. Es funktioniert out of the box, insbesondere Intel.
Du hast gar nichts gesagt zu Realtek.
Nee. Fehlen mir ganz einfach Erfahrungen. Ich hab zu Hause kein Gerät mit Realtek Chipset. Also bei mir tickt primär Atheros, Intel und Broadcom.
Weniger
okay,
Fragen.
Sorry. Hier vorne war eine Frage, aber eins am anderen.
Weniger Frage als ein Angebot. Willst du deinen Link für diese Wiki, wo die Geräte drinstehen, gleich nochmal haben? Das ist jetzt hier alle.
Wie gesagt, kann ich machen, aber wie gesagt, die Folien stehen maximal 2 Wochen online.
Ich hätte es jetzt genannt, damit es gleich jeder, nicht, dass er dann nachher noch nachgucken kann, sich gleich in die Bookmark schmeißen kann.
Wikipedia.
Es ist wikidefi.com. Also wikidefi.com, ja. Da stehen die ganzen Geräte drin, auch Gerätegenerationen mit verschiedenen Chipsätzen. Da kann man dann zum Beispiel gucken, dass TP-Link gerne mal anfängt mit Atheros-Chipsätzen und dann früher oder später zu Realtek-Chipsätzen geht. Da kommt doch mein Unvergnügen mit dem Realtek-Zeug.
Tu mir Gefallen, schick mir den Link oder komm gleich runter, dann hole ich mir den Link. Und ebenfalls diese Wikipedia-Seite geht auch noch auf die Folien, versprochen.
Und ansonsten, pro Broadcom ist ja das Gute, wenn man einmal einen Broadcom-Chipsatz hat und sich damit rumärgert, man lernt den ganzen Kram.
Frage.
Stopp.
Ja, muss dann irgendwie gehen. Ja,
dann musst du wieder
rein. Ich wiederhole ganz einfach nochmal.
Die Frage ist, kennst du
WLAN-Chipsätze,
bei denen es möglich ist, auf die Basisbanddaten zu bleiben? Heißt, die Art, wie ich den Funksignal
müsste ich selbst nachgucken. Also du meinst sowas wie Sidebanding und so. Also
im hypothetischen Fall, ich möchte so ein WLAN-Chip als SDR-Content benutzen.
Ja. Müsste ich selbst mal nachgucken, kann ich so im Stand der PDs nicht beantworten, die Frage, aber guck dir mal die Wikipedia-Seite an, weil das müsste bei den meisten, sofern Treiber unterstützt, möglich sein. Weil die Chipsets sollten sowieso können, ist halt dann noch die Frage, ob es der jeweilige Treiber kann. Okay,
noch eine Frage.
Dann müssen wir auch langsam, genau. Oder vielleicht noch zwei?
Du hast zum Probieren routerseitig ein D-Link irgendwas empfohlen. Ich habe die Nummer nicht verstanden.
825, der Tipp bei mir zu Hause.
825, okay. Nur hat man als Freifunker meistens TP-Link 841 rumliegen. Gehen die auch?
Müssten wir auf dem Projektseiten nachgucken. Ich meine, D-Link und TP-Link werden die am meisten unterstützen von OpenWRT und Freunden.
Okay, gut.
Sollte funktionieren, oder? Ist es halt die Frage, ob das spezielle Routing-Modell vom OpenWRT unterstützt wird. Das Ethereum generell. Der Punkt ist, die Router haben halt sowas wie Hauptspeicher und haben sowas wie, ich sag mal, Hardware drumherum. Und ich habe mir den D-Link aus genau diesem Grunde gekauft, weil der jede Menge Hauptspeicher hat. Und der war halt auch nicht allzu teuer. Weil du musst halt gucken, inwieweit du da sowas wie neuere OpenBRT-Varianten halt reinpressen kannst, in Anführungsstrichen. Der sollte halt genügend Hauptspeicher haben. So, das ist halt der Punkt. Ich meine, also theoretisch sollte es gehen, das müsste auch auf den Projektseiten stehen, ist es halt die Frage, legst du Wert auf sowas wie ein nur geschütztes Webinterface, weil dafür solltest du entsprechend Hauptspeicher haben. Andere Frage, sorry, da oben auch noch eine.
Also in dem Vortrag ist DDWRT erwähnt worden. Jetzt muss ich sagen, wenn ein Router nur von DDWRT unterstützt wird und nicht von Open, dann hat der Broadcom-Hardware und da muss ich wirklich sehr stark von abraten, benutzt nicht DDWRT. Erstens, ihr könnt es nicht kompilieren, es geht nicht, es ist obfuskiert. Zweitens, dieser Broadcom-Treiber, den die bei DDWRT haben, den haben die unter einer NDA gekriegt von Broadcom. Aha. Der ist anders als der Treiber, den man so laden kann. Man kann den Broadcom WL-Treiber, den man so kriegt, nicht in einen AP-Modus setzen. Also man kann da keinen Access Point mitlaufen lassen. So, das ist wirklich, lasst die Finger davon. Ich habe mehrere hundert von diesen DDWRT-Routern mit Broadcom-Chipsätzen. Also
kann ich unterstützen, also bei mir zu Hause läuft auch nur OpenWRT.
Wirklich starke Warnung, tut das nicht.
Gut. So, eine Frage haben wir noch und dann müssen wir leider Schluss machen.
Aber eine ganz kurze.
Was ich nicht verstanden hatte, war die Dokumentation für die Chipsätze, die gibt es aber oder wird der Code sozusagen nur von Mitarbeitern der entsprechenden Hersteller implementiert und dann dem Linux-Kernel zur Verfügung gestellt oder durch Reverse Engineering?
Sowohl als auch, das hängt vom Treiber ab.
Und welche Hersteller veröffentlichen die Dokumentation?
Intel, Atheros, Realtek, hat man gerade schon gehört. Und Broadcom hält sich leider sehr zurück. So, also wie gesagt, ich kann es nur noch mal erwähnen, Intel oder Atheros sollte problemlos sein. Wie alt und welche Distribution? Der Punkt ist, dass Intel halt die Hardware sehr gut unterstützt und aktiv auch kontributiert bei ihren Treibern. Und genau das tut Broadcom nicht. Das ist der Unterschied.
Okay, sorry. Wir müssten jetzt abbrechen.
Vielen Dank.
Die nächsten...